Deutschlandfunk Interview. Wahrscheinlich kommen den meisten interessierten Menschen die Bilder vom Berliner Opernplatz in den Sinn, wenn sie an die Bücherverbrennungen in Nazi-Deutschland denken. Nach dem 10. Mai 1933 loderten 4 Monate nach Beginn des sogenannten Dritten Reichs viele Scheiterhaufen. Wesentlich befeuert von Studenten, organisiert durch die sogenannte Deutsche Studentenschaft. Studierende sollten zu Hause nach Büchern suchen, die verbrannt werden könnten, und auch Leihbibliotheken lieferten Bücher für die Scheiterhaufen. Über die Bücherverbrennung der Universität Köln am 17. Mai ist bekannt, dass die Partei und die Reichsflagge gehisst und Studenten zu den brennenden Büchern Lieder sangen wie »Ich hatte einen Kameraden«. Der Historiker Werner Tress ist stellvertretender Direktor des Moses-Mendelssohn-Zentrums für europäisch-jüdische Studien. Ich habe ihn gestern gefragt, welchem Ziel diente die Verbrennung von Büchern?
Ja, sie diente der Machtdurchsetzung des Nationalsozialismus im Jahr 1933. Es hatte ja kurz vor den Bücherverbrennungen auch am 1. April der Judenboykott stattgefunden, der sozusagen der Hetze gegen das Judentum und ihrer sogenannten Erscheinungsform im Wirtschaftsleben oder dagegen gerichtet war. Und die Aktion Wider den undeutschen Geist, die von Studenten ausging und dann in den Bücherverbrennungen gipfelte, wandte sich dann insbesondere gegen die Erscheinung Form des Judentums in den Bereichen Kultur und Wissenschaft. Aber diese Kampagne hatte eben auch ganz weitere Stoßrichtungen gegen Marxismus, gegen Pazifismus und eigentlich gegen kulturelle Vielfalt im Allgemeinen. Es ging darum, eine homogene Gesellschaft, einen homogenen Staat durchzusetzen im Sinne des Nationalsozialismus, also dann homogen im rassischen und auch im kulturellen Sinne.
Warum verbrennen? Wofür steht das Feuer?
Also es steht insbesondere für Vernichtung und das kann man sagen. Die Nationalsozialisten haben am 10. Mai 1933 durch die Bücherverbrennung zum Ausdruck gebracht, dass ihr Geist ein Geist der Vernichtung war, und das sollte sich dann auch in vielen anderen Bereichen in den Jahren danach bewahrheiten. Das geschah in aller Öffentlichkeit. Die Nationalsozialisten arbeiteten aber eben auch mit dieser Symbolik des Feuers als Verjüngung. Joseph Goebbels sprach bei der Bücherverbrennung in Berlin von einem Phönix, der aus dieser Asche aufsteigen würde und sozusagen die neue nationalsozialistische Gesellschaft symbolisieren solle. Das heißt also, diese Verjüngungssymbolik war dabei auch präsent. Damit haben die Nazis gearbeitet. Aber das kann natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass das ein Akt der Vernichtung war. Und zwar nicht nur im symbolischen Sinne, sondern auch im materiellen Sinne. Und dass diese eher mythologischen Metaphoriken dann in der Bewertung eigentlich eher im Hintergrund stehen.
Nach welchen Kriterien wurden die Bücher ausgesucht, die dann verbrannt werden sollten?
Also parallel zu der Organisation der Bücherverbrennung traten erste Indizierungsausschüsse zusammen, die schwarze Listen erstellten, und die von mir genannten Stoßrichtungen waren darin deutlich sichtbar. Also zunächst natürlich das antisemitische Leitmotiv, dann der Antimarxismus, also gegen Autoren wie Marx, Engels, aber auch in der Belletristik Anna Segers, Rosa Luxemburg war betroffen, pazifistische Autoren, also wir kennen alle diesen Roman Im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque, aber auch eben ein Roman über den Ersten Weltkrieg, der sozusagen dieses heroische Fronterlebnis ablehnte. Adrienne Thomas, die Katrin wird Soldat, die sozusagen den Krieg aus der Sicht einer Frau beschreibt. Das haben die Nazis gehasst und verbrannt. Dann die ganzen Bereiche der kulturellen Moderne, also Großstadtromane wie Döblin, Berlin-Alexanderplatz. Das haben die Nazis als Asphaltliteratur bezeichnet, war auch von den Bücherverbrennungen betroffen, aber auch moderne französische, amerikanische Autoren. André Gide, Henri Barbusse ist zu nennen, auch Ernest Hemingway, Upton Sinclair, Jack London waren betroffen. Der Antifeminismus ist ein wichtiges Leitmotiv. Also nehmen wir die Romane von Irmgard Keun, Gilgi oder das kunstseidene Mädchen, also dieses Selbstverständnis auch von Frauen, die sozusagen eine selbstbestimmte Sexualität haben, die sich modern kleiden, die kulturaffin sind. Das haben die Nazis gehasst. Also das war sozusagen nicht gemäß ihrem traditionellen weiblichen Rollenverständnis. Viele kritische Publizisten waren betroffen, Journalisten wie Theodor Wolff, Karl von Ossietzky, Kurt Tucholsky, progressive Wissenschaftler, Sigmund Freud wird erwähnt bei den Feuersprüchen in Berlin, Magnus Hirschfeld, der Begründer der Sexualwissenschaft und dann natürlich auch Bereiche der politischen Publizistik, Sozialdemokraten, Gewerkschafter, aber auch Vertreter des politischen Liberalismus. Also die wenigsten wissen, dass zum Beispiel auch Theodor Heuss mit seinem Weg, Hitlers Weg, auf dem Scheiterhaufen landete.
Das alles, und das haben Sie eben schon gesagt, organisiert von Studenten. Inwiefern haben Studentinnen und Studenten zur Festigung des NS-Regimes beigetragen?
Sie haben dazu sehr massiv beigetragen, auch aus eigener Initiative heraus. Die Studenten waren es, die den SA-Terror in die Hochschulen hineintrugen. Seit 1931 war der Dachverband der deutschen Studentenschaft durchnazifiziert auf der Ebene der allgemeinen Studentenausschüsse.
Das war der NS-Studentenbund. Der Deutsche Studentenbund, genau.
Genau, also die deutsche Studentenschaft war der Dachverband aller Einzelstudentenschaften und der Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund war sozusagen der NS-Verband, der sich dort eben über die Wahlen zu den allgemeinen Studentenausschüssen durchsetzte und 1931 bereits sozusagen in der überwiegenden Anzahl der deutschen Universitäten eine Mehrheit hatte und auch im Dachverband, sodass man sagen kann, die Studentenschaften waren die ersten institutionalisierten Körperschaften, die durchnazifiziert waren, noch bevor die Nazis selbst auf der staatlichen Ebene zur Macht gelangten. Und das fand seinen Ausdruck in solchen Kampagnen wie gegen Emil Julius Gumbel, den Statistiker, mit seinen Auswertungen über 4 Jahre politischer Mord aus den 20er Jahren, eine Kampagne, die gegen ihn dann initiiert wurde in Heidelberg 1931/32 oder die Kampagne gegen den Theologen Günther Dehn in Breslau. Das waren eben schon so Ausdrucksformen vor 1933. Dass die Studentenschaften hier massiv wirksam werden, auch gegen Hochschullehrer, die sozusagen ihrer Meinung nach nicht den neuen Geist verkörperten. Und sie waren eben sehr affin gegenüber dem NS-Staat, wie er sich dann seit Januar 1933 konstituierte.
Sie haben jetzt, Herr Dress, die Hochschullehrer genannt. Inwiefern konnten sich die Nazis auf die Professorenschaft verlassen?
Wenn man die Rede sich anschaut, die der preußische Kultusminister Bernhard Russ am 6. Mai 1933 an der Berliner Universität gehalten hat, anlässlich der Übergabe des neuen Studentenrechts, dann kann man sagen, die Nazis verließen sich nicht so sehr auf die Professoren. Sie waren nämlich in überwiegender Zahl keine Nationalsozialisten. Sie waren sicherlich nationalkonservativ, bürgerlich, liberal eingestellt, aber sie waren nicht Vorreiter des Nationalsozialismus, wenn man von Ausnahmen wie zum Beispiel Alfred Bäumler absieht. Und Bernhard Rust sagte in dieser Rede zu den Professoren, die Jugend marschierte für den Nationalsozialismus, aber sie, meine Herren, waren nicht vorn. Und man merkt dann eben auch an solchen Gesetzen wie dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933, dass dann die Nationalsozialisten auch die Universitäten durchsäuberten und ihnen missliebige Professoren entließen. Und diese Erlasse von Bernhard Rust noch aus dem April 1933 sind ja ein Ausdruck dafür. Nehmen wir nur das Beispiel der Universität Göttingen, wo dann eben Professoren wie Max Born, James Franck die Universität schon verlassen musste. Und wir reden hier dann eben von schon damaligen oder späteren Nobelpreisträgern. Und das war natürlich auch ein gewaltiger Aderlass für diese Universitäten. Die wissenschaftliche Exzellenz, die die deutschen Universitäten bis dahin ausmachte, die wurde von den Nazis systematisch zerstört.
Und zwar eine Gleichschaltung im Eilschritt.
Ja, genau. Also sowohl entlang dieses Paragraphen 3, der sozusagen die rassistischen Motive, die antisemitischen Motive durchsetzte, in dem eben Professoren, Hochschullehrer jüdischer Herkunft entlassen wurden, als auch dann den Paragraphen 4, der eben der politische Paragraph war, wo eben politisch missliebige Hochschullehrer entlassen worden sind.
Gab es in der deutschen Bevölkerung auch Widerstand, zum Beispiel auch unter den Studenten, auch Widerstand gegen die Bücherverbrennung?
Also im Vorfeld dieser Kampagne, die auf die Bücherverbrennung hinauslief, sind tatsächlich einige Zuschriften überliefert, die teilweise auch namentlich gekennzeichnet waren, wo eben gegen diese 12 Thesen wieder den undeutschen Geist protestiert worden ist. Was die Bücherverbrennung selbst anbetrifft, sind mir keine Fälle bekannt, dass jetzt innerhalb Deutschlands offen protestiert worden wäre. Ein gutes Beispiel ist sicherlich Erich Kästner, der in Berlin der Verbrennung seiner eigenen Bücher beiwohnte, dort eben schweigend dastand, das auch später an sich selbst kritisierte, dass er in diesem Moment nicht das Wort erhoben hat. Aber die Menschen waren eben auch, wenn sie dagegen waren, eingeschüchtert und die anderen jubelten. Und das war die überwiegende Mehrheit, das muss man einfach so sagen.
Also eine Geschichte wesentlich betrieben oder im wahrsten Sinne des Wortes befeuert von jungen Menschen, von Studentinnen, von Studenten. Was sollten junge Menschen heute über diesen Teil der deutschen Kultur- und Universitätsgeschichte in Erinnerung behalten?
Ich würde Sie da einladen, auch auf unsere Webseite zu kommen, verbrannte-bücher.de. Wir haben da jetzt eben auch eine digitale Bibliothek verbrannter Bücher erstellt, wo man eben diese Literatur nachlesen kann. Und was wichtig ist, in Erinnerung zu behalten, ist eben die kulturelle Vielfalt, die Literatur und Kultur bis 1933 ausmachte. Nicht nur eben im Bereich der Literatur, sondern auch im Bereich der Musik, des Theaters, der Wissenschaften, der Malerei. Und das wurde in dieser Zeit zerstört. Und an diese Stelle trat eben dieser Blut- und Bodenkult, die Wehrhaftmachung des deutschen Volkes nach dem Verständnis der Nationalsozialisten. Und das sind natürlich Entwicklungen, vor denen man auch achtsam sein muss, dass wir mit der Gesellschaft oder Teilen der Gesellschaft nicht wieder in eine solche Richtung schlittern. Woran ich immer erinnere, ist, weil wir ja auch in diesem Jahr an 175 Jahre 1848er Revolution erinnern, also das erste Mal, wo sozusagen mittels einer Revolution in Deutschland die Menschen versuchten, die Gesellschaft in Richtung Demokratie zu bringen. Und diese Revolution wurde vom Militär niedergeschlagen. Und es hat Jahrzehnte gebraucht, um Demokratie durchzusetzen in Deutschland. Und die Nationalsozialisten haben 1933 nur wenige Wochen gebraucht, um all das wieder zu zerstören. Und daran merkt man eben, wie kostbar es auch ist, dass wir sozusagen Gewaltenteilung haben, dass wir in einer parlamentarischen Demokratie leben, dass es Bürger- und Menschenrechte gibt, die gewährleistet sind. Und all das ist eben sehr kostbar und sollte nicht eilfertig aufs Spiel gesetzt werden.
Wo werden heute Bücher verbrannt?
Ja, also es gab jetzt in den letzten Jahren bedauerlicherweise mehrere Beispiele. In New Mexico 2021 wurden von radikalen evangelistischen Christen die Werke von J.K. Rowling, Harry Potter, verbrannt. Und im Januar diesen Jahres eine Koranverbrennung durch einen Rechtsextremisten in Stockholm, Schweden. Das sind tatsächlich Dinge, die hart zu kritisieren sind. Aber erwähnt werden muss eben auch das Attentat auf Salman Rushdie, also die Verfolgung von Schriftstellern, von Autorinnen und Autoren. Und die Werke von Salman Rushdie wurden ja schon 1989, also sein Werk, die satanischen Verse, schon 1989 verbrannt nach der Fatwa und dem Todesurteil durch den Iran gegen ihn. Und dieses Attentat ist eben auch Ausdruck einer sehr bedrohlichen Entwicklung. Und wenn man die Ermordung von Journalisten wie Rand Dink in der Türkei hinzunimmt oder die Ermordung von Anna Politkovskaya in Russland, dann merken Sie, dass Autorinnen und Autoren, Journalisten weltweit verfolgt werden. Und vielleicht ist das auch ein bisschen eine Aufgabe jetzt hier in Deutschland, dass man auch verfolgten Schriftstellerinnen, Schriftstellern, Autoren Zuflucht bietet.
Der Historiker Werner Tress, stellvertretender Direktor des Moses Mendelssohn Zentrums für europäisch-jüdische Studien. Wir haben das Gespräch gestern aufgezeichnet und dazu passt unser heutiges Kalenderblatt ab 9.05 Uhr. Wir erinnern an Oskar Maria Grafs Aufruf »Verbrennt mich« vor 90 Jahren.